Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zur neuen Folge mit dem SPD-Politiker Tobias Wüst. Der junge Sozialdemokrat will vor allem eins, dass die Jugend nicht vergessen wird. Sein guter Freund Kevin Kühnert, dem Internet bekannt als KühniKev, riet ihm deshalb zur Kühnidatur. Daher steht er jetzt auf Platz 37 der bayerischen Landesliste seiner Partei. Sollte es daher mit dem Bundestag klappen, wäre das für den gelernten Werkzeugmechaniker wirklich der Hammer. Wenn er ein Actionheld wäre, wäre Tobias definitiv ein Transformer. Transformationsprozesse sind nämlich seins. Die will er begleiten und gestalten. Wer also darüber nachdenkt, auf Wüsts Wüstenrot zu setzen, sollte jetzt lieber aufpassen. Denn wir sagen, herzlich willkommen, Tobias Wüst.
Dann herzlich willkommen in unserer kleinen Runde.
Danke für die Einladung.
Wir starten mit dem Fragenhagel. Du musst jetzt so schnell und schlagfertig antworten, wie es dir nur möglich ist, okay?
Alles klar.
Also, wenn du ein Mädchen wärst, wie würdest du heißen?
Marie.
Was war dein Lieblingsgericht als Kind?
Immer Spaghetti.
Wann wolltest du zuletzt im Boden versinken?
Als ich an meinem Solo am Konzert leider die falschen Töne am Anfang gespielt habe.
Kurzer Hintergrundinformation, wo spielst du?
Ich spiele normalerweise im Musikverein, also im Obernau, also Blasinstrumente, und hatte da ausgeholfen bei Freunden auf so einem kleinen Konzert, und da habe ich ein Solo spielen müssen und das war einfach komplett falsch.
Okay, was war dein erster Gedanke, als wir dich angefragt haben?
Nice Idee und bin mal gespannt, was bei rauskommt.
Gut, bisher alles richtig gemacht?
Welcher Songtitel beschreibt denn dein Leben am besten?
Boah, noch nie drüber Gedanken gemacht. Wenn es die Song gibt, alles ein bisschen verrückt und alles anders da als gedacht.
Okay, das recherchieren wir, ob es den Song gibt.
Zurück zum Essen, was kannst du immer essen?
Immer kann ich eigentlich essen gute Bressack, von Haus gemacht von unseren Bauern.
Und last but not least, Plakate werden ja oftmals verziert, sagen wir mal. Was war bisher dein Favorite?
Ich habe ein Plakat gesehen, wo ich nebendran ein kleines Herzchen bekommen habe. Das war natürlich ein Favorite. Und es muss man leider aber auch sagen, es gibt halt viele Not-Favorites. Das ist halt das Problem.
Was hat dich ja schockiert? Gibt es eins, wo du gedacht hast, puh?
Ja, eins, das wurde beschmiert in relativ, also ein Großflächenplakat mit Hut und Schnauze, einem Hashtag einer Partei, die rechts der demokratischen Mitte steht sozusagen.
Okay.
Gut, Fragenhagel ist somit abgearbeitet.
Relativ souverän, ja.
Das ging aber auch sehr schnell. Das ist immer was Positives.
Ja. Ist ja gut.
Ein Hagelschauer, der sollte nicht lange dauern. Das ist, ja. Genau, von daher würden wir jetzt zum journalistischen Teil des Interviews übergehen.
Wie ist es eigentlich dazu gekommen, dass du jetzt Bundestagskandidat bist? Also wie waren so deine ersten Berührungspunkte mit Politik? Und was hat eigentlich dazu geführt, dass du gesagt hast, okay, ich möchte jetzt sozusagen in die Regierung, in den Bundestag?
Und gerne auch damit einschneiden, was machst du, wenn du gerade nicht Politiker bist?
Ja, es ist eigentlich eine ganz interessante Geschichte, wie ich in die Politik gekommen bin. Ich habe damals angefangen, mein Abitur zu machen an der Voss-Bossen Aschaffenburg. Gerade 2015 mit der Flüchtlingskrise war das ein Riesenthema. Da gab es dann damals die AG Integration, haben dann da Sport nach eins mit Geflüchteten aus der Flüchtlingsunterkunft, also Gemeinschaftsunterkunft gemacht, und habe dann festgestellt, wie ich dann auch Schülersprecher war, dass ich da einfach mehr tun möchte. Dann habe ich die SPD sozusagen für mich als die Partei herauskristallisiert, weil sie auch gerade vor Ort in Aschaffenburg doch eine starke Fraktion ist und auch eine Benchmark einfach in Aschaffenburg mit 50 Jahren Oberbürgermeister und so weiter. Und dann bin ich einfach mal montags zum Stammtisch von der SPD hin, und dann ist man so im Gespräch geblieben, und dann bin ich in die SPD auch eingetreten, und dann kam so eines zum anderen. Dann bin ich JUSO-Vorsitzender geworden, weil ich was bewegen wollte, weil ich was voranbringen wollte. Und dann ging es darum, okay, Stadtratswahl. Ich so, okay, kann ich mir voll cool vorstellen, für einen Stadtrat zu kandidieren, gerade vor Ort. Bin ja doch, wie würden die einen oder anderen sagen, Dorfkind ein bisschen, kennen alles von zu Hause, und dann will man sich dafür auch einsetzen. Und bin dann in den Stadtrat reingekommen, bin jetzt Geschäftsführer. Und wenn man merkt, was man gerade alles schon bewegen kann, dann will man natürlich auch mehr dafür tun. Und dann hat sich die Chance ergeben zu sagen, okay, wie wäre es doch einfach mal für den Bundestag zu kandidieren? Und du könntest ja da noch viel, viel mehr bewegen. Und dann habe ich Kevin Kühnert gefragt, das ist ein sehr guter Freund von mir, und hat gesagt, wenn du die Chance hast, dann nutze sie jetzt, weil jetzt bin ich 26, habe jetzt keine Familie bisher und habe die Möglichkeit, jetzt mal das auch zu nutzen und da wirklich Wahlkampf zu machen, was zu bewegen. Und ja, dann habe ich gesagt, okay, dann kandidiere ich jetzt für den Bundestag mit den Themen, die bei mir auf den Flyern und so weiter stehen, für die ich brenne. Und dann müssen wir das jetzt mal angehen, das Thema. Und wenn ich jetzt gerade mal gefragt wurde, was ich mache, wenn ich nicht gerade Politik mache, dann ist es so, ich bin in vielen Ehrenämtern engagiert, in der Gewerkschaft, bei der IG Metall, im DGB-Kreisvorstand, bin aber auch Vorsitzender vom Stadtjugendring in Aschaffenburg und bin da für 27 Jugendorganisationen und da der Vertreter, und da kämpfe ich ganz stark dafür. Das ist eine ganz wichtige Institution in Aschaffenburg mit vielen tollen Projekten, mit vielen tollen Menschen, und da zeigt sich auch, wie wichtig gerade in unserer Stadtgesellschaft die Jugend ist. Und deswegen, das ist auch ein Kernthema von mir in der Politik, setze ich mich da stark dafür ein. Und wenn ich das sozusagen das alles nicht mache und dann den Rest übrig bleibt, da pflege ich gerade zu Hause Familienmitglied.
Du hast gesagt, die Themen, die auf deinen Flyern stehen. Welche Themen stehen denn auf deinen Flyern?
Die drei Themen, die sozusagen für mich jetzt im Vordergrund standen, gerade auch in unserer Region, sind zum einen Kinder und Jugend. Ganz klar, wo wir Riesenprobleme haben, jetzt nicht nur durch Corona, sondern auch schon davor. Corona hat da vieles verstärkt, aber auch da der Bereich Wahlalter ab 16, junge Menschen mehr in Mitbestimmung reinholen, war ja auch dabei, wie damals das Jugendparlament in Aschaffenburg gegründet wurde, war ja da einer der Mitbegründer. Und das sind Sachen, da brenne ich ganz stark dafür, das sieht man auch, glaube ich, in meinen Ehrenämtern. Ein zweites Ehrenamt, das ist auch mein zweites Thema, ist das Arbeit und Wirtschaft. Ich sitze im DGB-Kreisvorstand. DGB ist der Deutsche Gewerkschaftsbund, und da sozusagen im Vorstand für Stadt Aschaffenburg und Miltenberg. Und gerade in unserer Region, wir sind vielfältig aufgestellt in der Wirtschaft. Trotzdem erleben wir gerade, dass große Konzerne, ich habe damals bei Takata Petri noch gelernt, dort habe ich eine Ausbildung gemacht zum Werkzeugmechaniker. Takata Petri, beziehungsweise damals noch ehemalig Petri, war ein Familienunternehmen aus Aschaffenburg, die Lenkräder, Airbags hergestellt haben, also Sicherheitssysteme für Autos, und auch da weltweit sozusagen, dann übernommen von Firma Takata, da hieß Takata Petri, dann nur noch Takata. Jetzt heißt es Scheußen und ein Werk ist zu in Aschaffenburg. Viele, viele Arbeitsplätze sind da verloren gegangen. Wir haben hier wahnsinnigen Wandel vor uns, auch in der Region mit unserem Bayernhafen und aber auch gerade in den Handwerksbetrieben und so weiter, die viel mit Digitalisierung machen müssen, sich umstellen müssen. Das ist ein Bereich, da brenne ich sehr stark dafür, dass wir diesen Transformationsprozess gerade in der Arbeitswirtschaft hier in der Aschaffenburg-Umgebung beziehungsweise in der Rhein-Main-Region umsetzen können. Und das dritte Thema, was so viele gar nicht erwartet hätten, ist das Thema Gesundheit. Ich habe in meinem ersten Jahr als Stadtrat miterleben müssen, wo wir darüber diskutieren, wie viel Defizit können wir uns in unserem Klinikum leisten, was wollen wir ausgeben für unser Klinikum. Und denke ich mir so, es kann doch nicht sein, dass die Gesundheitsvorsorge für Menschen von dem Geldbeutel der Kommunen abhängt, beziehungsweise ob sie sich das leisten wollen oder nicht. Und da habe ich dann gesagt, da muss was passieren. Das ist Zukunft für alle hier, und deswegen ist das jetzt sozusagen Gesundheit und Pflege, gerade auch durch meine persönliche Erfahrung, gerade einfach das, was ich mich gerade konzentrieren will.
Jetzt haben wir ja zwei große Koalitionen nacheinander gehabt. Und viele sagen, ja gut, die Parteien sind in der Zeit irgendwie schwer voneinander zu unterscheiden geworden. Wo zeigt ihr als SPD denn eine klare Kante? Wo unterscheidet ihr euch noch von den Grünen zum Beispiel oder auch der Union?
Oh, in ganz vielen Bereichen. Also jetzt gerade im Wahlprogramm sieht man die Unterschiede, glaube ich, ganz deutlich. Auf der einen Seite sieht man die Abgrenzung zur CDU-CSU, wo man ganz klar sagen kann, okay, wir brauchen mehr soziale Gerechtigkeit, mehr Respekt für die Gesellschaft, mehr Umverteilung in der Gesellschaft. Es kann nicht sein, dass immer sogar in der Corona-Pandemie reiche Leute immer reicher werden und die Ärmeren immer ärmer. Und zum anderen bei den Grünen, klar, der Klimaschutz ist ein ganz wichtiges Element und einfach die vorherrschende Aufgabe auch für die nächsten Jahre. Allerdings wollen wir ihn so gestalten, dass wir auch in Zukunft gut und gerne hier in Deutschland leben können.
Aber wollen das die Grünen nicht auch?
Ja, aber mit Zielen, wo wir da mitgehen und sagen, okay, wir müssen aber erstmal dafür sorgen, dass wir trotzdem weiterhin in Deutschland unsere Wirtschaft so aufrechterhalten können, dass wir einfach weiterhin auch gute Arbeitsplätze und vor allen Dingen faire Löhne bezahlen können.
Mhm. Vor der letzten Wahl war es jetzt so, da wurde die GroKo ausgeschlossen. Dann kam sie doch. Jetzt wird die GroKo jetzt auch wieder ausgeschlossen und kommt sie dann auch wieder?
Erste richtig, zweite nein. Also man muss ganz klar sagen, es gab bei der letzten Bundestagswahl viele, die gesagt haben, wir schließen sie aus. Und zum Schluss gab es aber viel mehr, die gesagt haben, wir machen es. Es gab ja einen richtigen Parteibeschluss, wo alle 400.000 Mitglieder mit abstimmen durften, ob wir diese große Koalition eingehen oder nicht. Und ich habe klar dagegen gestimmt, weil ich gesehen habe, dass genau diese Probleme, die wir jetzt auch in den letzten 4 Jahren hatten, einfach auch während der Regierung vorhersehbar waren. Und genau deswegen hätte man das nicht gebraucht. Man muss aber auch wiederum sagen, das ist halt das, wo das Argument herkam, warum wir müssen ja eine Verantwortung für die Wählerinnen und Wähler für Deutschland haben. Das haben manche nicht gezeigt. Wir haben es gemacht. Hinterher, wie gesagt, ich hätte mir es nicht gewünscht. Aber jetzt gehen wir vor allen Dingen auf die nächste Regierung zu. Und da muss man ganz klar sagen, dass jetzt das Ziel ein ganz anderes ist. Und da, glaube ich, kann die SPD auch ganz getrost sagen, es wird keine große Koalition mit der Führung der CDU und CSU geben.
Du hast gesagt, Verantwortung haben da manche nicht gezeigt. Wen meinst du damit? Ich habe eine leichte Vorahnung, aber
ich glaube, viele Zuhörerinnen und Zuhörer klar war es. Christian Lindner, der damals sich aus der Verantwortung rausgestohlen hat mit seinem berühmten Satz.
Es ist besser, nicht zu regieren, als falsch zu regieren.
Und da muss man aber auch klar sagen, da hätte, also mit sowas sich politisch sozusagen in die Öffentlichkeit zu stellen, das kann ich nicht akzeptieren.
Und somit wurden dann auch die Jamaika-Koalitionsverhandlungen abgebrochen und dann war praktisch diese Dreierkonstellation ausgeschlossen, ne?
Genau, das war damals mit der Verhandlung mit CDU, CSU, Grüne und FDP, genau.
Alles klar. Ja, gut, dass wir das nochmal aufgedröselt haben. Was mich aber jetzt auch noch interessiert in dem Zusammenhang, du hast gesagt, vor 4 Jahren hast du dagegen gestimmt und warst aber eindeutig in der Minderheit, soweit ich mich erinnere, so unter diesen 400.000. Würdest du jetzt im Nachhinein wieder dagegen stimmen oder sagst du, hat es Sinn gemacht?
Ich würde im Nachhinein wieder dagegen stimmen, weil wir zwar Themen umsetzen konnten in der letzten Regierung, ob das die Grundrente, Mindestlohn war und viele andere Sachen auch noch, aber gerade das Elementare aus unserem Wahlprogramm, unter anderem die Bürgerversicherung, haben wir nicht umsetzen können und deshalb war es für mich nicht akzeptabel, da eigentlich dafür zu stimmen und ich würde es heute wieder so tun.
Okay, letzte Frage noch zu dem Themenkomplex. Wie optimistisch bist du, dass, falls es nochmal zu so einer Abstimmung kommen würde, diesmal die Leute deiner Meinung sind und mehrheitlich gegen eine neue große Koalition stimmen?
Ich bin sehr, sehr optimistisch. Die SPD ist geschlossen hinter dem Wahlprogramm und geschlossen hinter dem Spitzenkandidaten, aber auch hinter den 299 Kandidierenden. Wir sind jetzt wirklich in einem Team und gehen den Weg so gemeinsam auch nach der Bundestagswahl weiter. Davon bin ich felsenfest überzeugt. Und das zeigt ja auch, weil wir nicht nur im Wahlkampf mit den Bürgerinnen und Bürgern sprechen, natürlich überwiegend, aber auch davor und danach. Und aber jetzt auch im Wahlkampf viel die Möglichkeit besteht, auch wieder mit den Genossinnen und Genossen zu reden, mit meinen Parteifreunden und genau da sozusagen auch auf diesen ganzen Ortsvereinsversammlungen und so weiter ist das beherrschende Thema, dass das auf keinen Fall die nächste Regierung wieder sein darf. Mhm.
Jetzt fragt man sich natürlich, was sind dann Alternativen? Jetzt möglicher Wahlausgang, SPD wird stärkste Partei. Es reicht aber nicht, mit den Grünen zu regieren gemeinsam. Das heißt, eine dritte Kraft muss her. Jetzt laufen wir erstmal zu Christian Lindner und zur FDP und wochenlang wird wieder gesprochen, diskutiert und am Ende kommt raus, man wird sich leider doch nicht einig, man möchte das Gegenteil von allem. Zu wem rennt ihr dann? Zur Linken?
Also zunächst mal, klar, ich kann das immer verstehen, über Koalitionsverhandlungen wird gerne gesprochen, weil es das interessanteste Thema ist, beziehungsweise auch am einfachsten sozusagen für die Leute, das zusammenzubringen. Ja, also man muss ganz klar sagen, ich rede auch mit meinen vielen Freunden und an, wo wir dafür einstehen, dass ein Zweierbündnis aus Rot-Grün ausreichend ist. Es ist noch nicht sozusagen beendet. Bis zum Wahltag kann viel noch passieren. Umfragen haben auch bei der letzten Bundestagswahl gezeigt, sind immer wieder mal ein Indikator, ja, aber nicht immer auf Dauer sozusagen. Man muss auch da nochmal schauen, was da wirklich zum Schluss bei rauskommt. Und dann muss man abwarten. Also ich muss mal ganz klar sagen, wir haben mit den Grünen natürlich die meisten Übereinstimmungen im Wahlprogramm. Mit der FDP gerade im Bereich der Steuerpolitik für Reiche natürlich gerade das Gegenteil. Und natürlich auch mit den Linken ein Riesenproblem, was gerade Auslandspolitik betrifft, aber auch Inlandspolitik ist ein Riesenthema, wo wir uns definitiv wahrscheinlich nicht auf einen Nenner setzen können. Und im Moment sage ich auch als, das behaupte ich jetzt mal von mir, Linke in der SPD, ganz klar, dass mit den Linken im Moment keine Koalition möglich ist.
Du hast gesagt, ihr habt da große Probleme auch bei der Innenpolitik mit den Linken. Jetzt erinnere ich mich zum Beispiel an den Wahlkampf vor 4 Jahren. Da hat die Linke einen Mindestlohn von 12 Euro gefordert. Ja. Jetzt sehe ich auf den Wahlplakaten der SPD 4 Jahre später 12 Euro Mindestlohn. Das klingt für mich schon sehr ähnlich. Was sind denn die großen Probleme mit der Linken, wenn es teilweise schon fast dieselben Kernforderungen sind, mit wenigen Jahren Unterschied?
Naja, man muss ja zum Beispiel mal klar sagen, die Linken fordern jetzt 14 Euro und wir haben auch damals gesagt, wir müssen das Thema über eine Kommission regeln. Jetzt haben wir aber festgestellt, dass gerade durch die Corona-Pandemie einfach das nicht ausreicht, dass diese Kommission sagt, ja, wir steigern jetzt für nächstes Jahr den Mindestlohn auf 10,50 Euro, glaube ich. Sondern wir müssen jetzt klar rangehen und sagen, wir machen einen Mindestlohn von 12 Euro, gerade um auch die Sozialsysteme einfach wieder besser zu stärken, den Menschen vor Ort mehr zu geben. Und ich glaube, da sind wir von der SPD anders da aufgestellt als die Linken, gerade in Bezug einfach auf, wofür setzen wir uns denn ein zum Schluss. Und da muss man auch dazu sagen, die Linken haben es auch jetzt, sagen wir mal, gerade perfekt gemacht in der letzten Bundestagswoche, Sitzungswoche im Bundestag, da gegen die Einsätze zu stimmen. Und da haben sie sich komplett ins Ausgeschossen. Da war das Thema eigentlich komplett vorbei mit den Koalitionsverhandlungen mit SPD oder anderen Parteien.
Kurze Zwischenfrage. Die Linken, also die Partei Die Linke, will einen Mindestlohn von 14 Euro?
Ja.
Wenn ich aktuell ist es wirklich so?
Ja, also so hat er 13, stimmt, Entschuldigung, ja, genau, 14 Euro war die KAB, die katholische Arbeiterbewegung.
Alles gut, im Endeffekt einfach nur zur Richtigstellung, nicht, dass wir dann was Falsches sagen.
Ja.
Dann wissen wir Bescheid.
Gut aufgepasst.
Genau, okay.
Ich habe mich zwar auch kurz gewundert, aber ich habe es jetzt auch nicht als utopisch angesehen.
Ja, es gibt Leute, und das ist interessant, die kommen auf mich zu und sagen zu mir, die aus der CSU sind und sagen, ja, mit 12 Euro, das ist ja gar nichts, wenn machen wir doch gleich 15. Und dann denke ich mir so, hä? Also das ist auch so ein Ding, wo man dann nicht ganz verstehen muss.
Ja, okay. Das nehmen wir mal so mit. CSU-Forderung 15 Euro Mindestlohn.
Da sind wir ja mal gespannt.
Okay. Wenn man jetzt die allerneuesten Wahlplakate, finde ich ja auch ein spannendes Thema, so in den letzten 2 Wochen wird nochmal neu plakatiert. Es kommen nochmal neue Phrasen, neue Floskeln, neues, was sagt man?
Gesülz.
Auf jeden Fall.
Du kommst Fragen zu mir.
Es gibt neue Plakate und es stehen neue Dinge drauf. Und bei der CSU ist es aktuell Linksrutsch verhindern, so nach dem Motto. Was sagst du denn den Leuten, die jetzt Angst haben vor einem Linksrutsch, weil sie haben es bei der CSU auf dem Plakat gelesen?
sehr interessante Frage. Also mir wurde es noch nicht gestellt. Die Anfrage kam so noch nicht an mich. Man muss ja mal ganz klar sagen, anscheinend hat die CSU Angst vor der SPD und gerade vor ihrem Koalitionspartner, mit dem sie gerade im Bund noch regieren. Also es ist ja sehr interessant. Gab es ja auch mehrere Aussagen, auch des Spitzenkandidaten auf dem letzten Parteitag, wo die SPD ja anscheinend immer wieder falsch handelt und so weiter. Es ist auf jeden Fall sehr interessant und ich muss klar sagen, wer nichts mehr weiß, der schmeißt zum Schluss mit Steinen. Und anscheinend ist es der Fall mittlerweile. Also wenn man nicht mal mehr auf seine Themen eingeht, nicht mal mehr fürs Vertrauen in seinen Kandidatin oder seinen Kandidaten hat und zum Schluss nur noch auf den Gegner einhauen kann, weil er keine Chance mehr hat, ihn argumentativ, wo es gerade in der Politik darum geht, Argumente auszutauschen, sich in den Themen auszutauschen. Und zum Schluss ist ja in der Demokratie auch immer ein Kompromiss aus den Meinungen sozusagen, die im Raum sind. Und dann, wenn man da keine Argumente mehr hat, sieht man gerade bei der CSU, was dann passiert.
Und wenn jetzt aber wirklich jemand Angst hat vor einem Linksrutsch, also...
Braucht er nicht. Also man muss ja ganz klar sagen, was ist denn ein Linksrutsch? Die SPD ist die Partei der Arbeiterinnen und Arbeiter und steht seit größer als jede andere Partei hier in Deutschland und hat klar gezeigt, wir werden niemals nicht mal mit Faschisten reden. Wir werden aber auch immer für das Deutschland kämpfen, wo gut und gerne gelebt wird und auch vor allen Dingen gute Arbeit herrscht. Und das heißt nicht, dass jetzt hier ein Linksrutsch stattfindet und wir sind alles, bis auf eine Partei im Deutschen Bundestag, demokratische Parteien. Und da muss man einfach mal sagen, alles daneben dran, ob das auf der einen oder auf der anderen Seite ist, dann kann man von einem Linksrutsch reden. Aber alles, was im Bundestag sitzt, sind demokratisch gewählte Parteien und dann kann man sowas nicht sagen.
Jetzt wurden die Themen natürlich sehr positiv gewählt. Ich glaube, viele Leute, die, ich sag jetzt einfach mal, Union wählen oder auch vielleicht noch rechter wählen, für die ist oftmals das Thema Sicherheit ein großes Thema. Was würdest du denen sagen? Werden die Grenzen jetzt geöffnet und alle Leute kommen rein?
Also ich würde das Thema Sicherheit nicht allein an diesem Faktor, die Grenzen werden geöffnet und alle kommen rein, festmachen. Ich hatte es als gutes Beispiel gerade letztens in der Podiumsdiskussion erwähnt, wo ich mit einer Freundin unterwegs war, die gesagt hat, ah, da oben war eine Gemeinschaftsunterkunft und ich hatte immer so ein bisschen Bedenken, wie ich dann abends da vorbeigelaufen bin und spazieren war und zum Schluss habe ich mich selber darüber geärgert, dass ich diesen Gedanken hatte überhaupt, weil er war nicht notwendig und da habe ich gesagt, ja, ich kann auch verstehen, wo das herkommt. Ich habe viele Gespräche auch bei mir im Ort, überall, wo man sagt, ja, ich traue meinen Töchtern nicht mehr zu, alleine durch die Stadt zu laufen, ohne Pfefferspray und sonstige Sachen. Oder es ist ja so schlimm geworden, das sind ja nur noch dann immer in Gruppen drei schwarze Männer unterwegs und so weiter. Diese Gespräche hat man in Infostanden und so weiter. Aber man muss ja mal klar sagen, dass wir in einem Land, in einem freien Land leben und wir müssen uns dafür einsetzen, dass gerade auch wir, wie gesagt, nicht nur in Deutschland mehr Gerechtigkeit herrscht, sondern auch auf der gesamten Welt. Und wenn wir Probleme verursachen mit vielen Handlungen, die wir gerade schaffen oder verursacht haben, dann müssen wir da gerade stehen und da die Solidarität in die gesamte Welt einfach auch mal noch ein bisschen nach außen bringen. Und das Thema Sicherheit, wir müssen hier vor Ort dafür sorgen, dass unsere Polizei ordentlich ausgestattet ist. Es ist der lange Arm unserer Justizbehörden. Und ich glaube, da sind wir auf einem guten Weg, wenn wir hier endlich mal ein bisschen auch aufräumen. Wir haben viele Probleme aufgedeckt in den letzten Jahren. Und ich glaube, da sind wir auch auf einem guten Weg. Und wenn wir hier jetzt noch das Thema Sicherheit für viele das beherrschende Thema ist, kann ich es nicht ganz verstehen.
Was wären deine Schritte, wenn es tatsächlich... Man soll ja nichts ausschließen, am Ende hier in Bayern 35% sind bei der SPD. Und das heißt ja, Herr Wüst, steigen Sie ein, Zug nach Berlin. Was passiert dann in deinem Leben?
Erstmal großes Chaos, glaube ich. Also es ist ja natürlich, also es ist interessant ja immer, man bekommt ja dann immer die Briefings ja alles schon mit. Und ich weiß sozusagen schon, wie meine nächste Woche aussehen würde, wenn ich gewählt werden sollte. Das ist dann der Fahrt am Montag direkt nach Berlin dann.
Also das gibt es alles schon, das wird quasi durchdacht.
Das ist
ja sehr interessant. Nimm uns da ein bisschen mal mit, das kennt man als Laie ja gar nicht.
Genau, also es ist auch verrückt, wenn auf einmal so eine E-Mails kommen dann von den Geschäftsführern der Fraktion oder sowas, das ist dann sozusagen der Tagesablauf für die nächste Woche und so. Und dann denkst du dann so, okay, krass, also es ist dann schon viel. Also wie gesagt, Montag Berlin, dann wäre dienstags Treffen mit der alten und neuen Fraktion dann. Und dann geht's natürlich in den Weg weiter, was alles dann noch im Bundestag passiert. Du musst ja dann, was weiß ich, wie viel Zeug unterschreiben und was da alles auf einen zukommt. Also das heißt, die ersten Wochen werden wahnsinnig stressig sozusagen, da ein System reinzufinden. Aber auch nicht nur, weil es dann in Berlin rund geht, sondern weil auch zu Hause ein bisschen noch ein paar Sachen zu erledigen hätte und dann das Ganze unter einen Hut zu bringen. Ich glaube, das wäre auf jeden Fall eine große Herausforderung, aber machbar auf jeden Fall, ne? Also so ist es nicht.
Ich fand, das war ein schöner Einblick auch in die kommende Bundestagsarbeit. Sollte es passieren, aber bei manchen wird es ja Wahrheit werden.
Ja, oder vielleicht ja für dich, werden. Für andere auf jeden Fall.
Ja, genau. Also es gibt auf jeden Fall, das muss man ja noch dazu erwähnen, glaube ich, viele prognostizieren es gerade, es wird ja der größte Bundestag werden, den Deutschland je gesehen hat. Aufgrund der letzten Umfrage gibt es ja da eine Hochrechnung. Das liegt vor allen Dingen daran, dass gerade zum Beispiel, weil die CSU wahrscheinlich die 5%-Hürde nicht schaffen wird, das heißt als Partei nicht in den Bundestag einzieht, aber halt über die Direktmandate sozusagen in den Bundestag einziehen wird. Und dadurch brauchst du natürlich dann wieder Ausgleichsmandate, Überhangmandate. Da kommen ja alleine durch die ganzen CSU-Abgeordneten ja wahrscheinlich 20 Überhangmandate mit dazu. Und das sind Zahlen, die sprengen das Ganze. Es gibt Berechnungen, wonach wir bei, ich muss jetzt kurz lügen, ich glaube bei 800 oder sowas landen. Es gibt aber auch Berechnungen, wo der Bundestag 940 Personen beinhaltet. Zum Schluss fast die Tausendermarke geknackt. Also das ist ein sehr spannendes Thema und da muss man auch dazu sagen, das ist auch ein Thema, das wir gerade, wir haben ja auch schon vorab Gespräche mit den Fraktionen, also unserer Fraktion gehabt. Wir waren ja eingeladen mal auch zu treffen, beziehungsweise zu den Landesgruppen und so weiter. Und da war das auch ein Thema, wie sozusagen, wenn gerade das Wahlsystem oder beziehungsweise wie viele Leute dann in den Bundestag kommen, auch mal begrenzen kann. Weil ursprünglich waren ja mal 598 vorgesehen.
Aber warum denn erst jetzt? Also du hast gesagt, da wird jetzt zu den Fraktionen geredet. Ich meine, wenn es letztendlich, wie du es jetzt angedeutet hast, an der Union liegt, weil die ein bisschen davon profitiert, besonders die CSU, ja. Warum hat man sich nicht schon vorher mit den anderen zusammengetan und gesagt, naja, also das spricht ja irgendwie auch gegen unsere Verfassung, so war es nicht vorgesehen, da legen wir jetzt mal Hand an.
Sagen viele. Es kann natürlich auch, die Argumente sind da zu sagen, ja, natürlich ist das so vorgesehen. Man sieht ja, es ist ja so, wächst ja so, es passt ja so, wie es so vorgesehen war. Und man muss dazu sagen, da haben wir halt einen Koalitionsvertrag ausgehandelt, ne? Und da ist es halt leider so, dass es bisher Koalitionsvertrag, das so drinsteht, dass es nicht funktionieren wird, ne?
Okay.
Und deshalb muss man jetzt dafür sorgen, dass es jetzt Parteien an die Macht kommen, beziehungsweise den Kanzler stellen, die es darum geht, für das Volk zu arbeiten und nicht um den eigenen Arsch zu retten und die eigene Tasche voll zu machen. Und das ist, glaube ich, jetzt auch mal eine ganz wichtige Botschaft.
Zum Schluss nochmal Bashing betrieben.
Das finden wir immer gut. Das hat bisher immer ganz gut geklappt in den Folgen.
Wir sagen mal so, du warst nicht der Erste, aber hey, so kann man ganz gerne und gut aussteigen hier bei uns. Aber das letzte Wort hat dann immer noch unsere Susi und die kommt jetzt.
So, lieber Zuhörer, wer soll jetzt dein Herzblatt sein? Etwa Tobias Wüst, der frei nach dem Motto La Dolce Vita überzeugt ist, Spaghetti gehen immer. Der ein Land möchte, in dem wir gut und gerne leben und wohnen. Das Wohnen ist wichtig, sonst wäre es ein alter CDU-Slogan. Und mit der Union hat der alte GroKo-Gegner wirklich nicht allzu viel am Hut. Der auf seinem Wahlplakat auch schon mal ein Herzchen gemalt bekommt, was ihm auf jeden Fall ein paar Herzblatt-Bonuspunkte beschert. So, lieber Zuhörer, bald musst du dich entscheiden. Am 26. September ist Bundestagswahl.